Frauenleben.
Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp
und Petra Hucke.
Hallo Petra.
Hallo Susanne. Montagmorgen.
Ja, ein Montagmorgen und alles frisch in der Schweiz. Machen die Geschäfte wieder auf, wenn ich richtig informiert bin. Heute.
Oh, hier machen die Friseure wieder auf, was auch dringend notwendig wäre bei mir, aber ich warte mal lieber noch.
Ja, gut, du hast ja auch lange Haare. Ich glaube, alle, die jetzt keinen Pony haben, der ihnen irgendwie über die Augen wächst, sind ein Vorteil.
Ich hatte tatsächlich kurz vor Corona drüber nachgedacht, mir wirklich eine Kurzhaarfrisur schneiden zu lassen und ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Aber jetzt dann demnächst mal, ne? Guck mal, jetzt reden wir hier schon. Das ist jetzt der neue Beauty-Podcast. Das wäre es noch, oder?
Das überlassen wir lieber anderen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob wir da so die Perfekten wären. Ja.
Der alternative Beauty-Podcast.
Du, da sollten wir ernsthaft drüber nachdenken. Nee, heute geht es ja um eine Frau, die du uns vorstellen wirst, Mary Leakey. Ja. Und ich habe in meinem Bücherregal gestöbert, als ich den Namen gehört habe, weil ich dachte, wir haben doch da was. Und tatsächlich hier mit Widmung, ein Buch, was mein Mann geschenkt bekommen hat, 1993.
Das ist aber nicht von ihr. Also ich sehe gerade das Cover, deswegen.
Das ist nicht von ihr, das ist von einem Richard Leakey.
Ja, das ist ihr Sohn gewesen. Also die ganze Familie war, wir sollten vielleicht auch mal sagen, wo im Bereich der Paläoanthropologie tätig.
Richtig, ich kann das Wort hier ablesen. Der Sohn war nämlich auch Paläoanthropologe und Direktor des Nationalmuseums von Kenia. Mhm. Und ja, da hat er was von seiner Mutter anscheinend.
Mutter und Vater, also die ganze Familie.
Wofür war denn die Mutter dann, also sie war Paläoanthropologin? Mhm. Und wofür ist sie, ja, sagen wir mal, berühmt, mal abgesehen davon, dass sie das war?
Also sie waren in Kenia und Tansania tätig, die ganze Familie, sie und ihr Mann vor allen Dingen, und haben da Ausgrabungen geleitet. Und sie hat verschiedene Relikte von Vormenschen gefunden. Also wie die alle genau heißen und so, werde ich euch dann gleich erzählen. Aber sie hat dazu beigetragen, dass unsere Vorgeschichte weiter erforscht werden konnte.
Ja, genau. Also die mir jetzt so einfallen würde, wäre Lucy. Gab es da nicht mal eine Lucy?
Oh ja, da kommen wir auch drauf zu sprechen. Das war aber nicht Mary Leakey.
Das war nicht
die
Mary
Lucy
Leakey,
gefunden hat. Ach, übrigens, ich habe am Wochenende passenderweise ein Buch gelesen von Tracy Chevalier. Das heißt auf Deutsch Zwei bemerkenswerte Frauen. Und da geht es zwar nicht um Mary Leakey, aber um eine andere Mary, die auch als, ja, sozusagen als Archäologin tätig war. Mary Anning, die in Südengland gewohnt hat und damit praktisch über die ersten Dinosaurierfunde gestolpert ist, ohne dass sie wusste, was das war. Und das ist ein wunderschönes Buch, so richtig schön zum Lesen an einem Wochenende.
Und gibt's dann da auch eine Folge dazu demnächst, oder?
Ja, muss ich mal schauen. Also wenn ich genug Material finde, ist sie auf jeden Fall, also sie steht auch, glaube ich, schon auf unserer Liste.
Ich hänge ja jetzt immer noch dieser Bemerkung hinterher. Ich habe am Wochenende ein Buch gelesen.
Oh, ich hatte ein wunderschönes, faules Wochenende. Ich saß in der Sonne und habe gelesen. Also
ja, aber gleich ein ganzes Buch. Ich meine, es gibt halt Leute, die lesen einfach wahnsinnig schnell. Gehörst du dazu? Oder
da gehöre ich dazu, ja.
Oder sag mir jetzt, dass es ein dünnes Buch war.
Nee, ich kann schnell lesen.
Oh je. Ja, ich habe da ja immer so meine, ich möchte ja gerne, ne? Aber gut, deswegen mache ich ja das mit den Hörbüchern, ne? Weil ich das dann neben anderen Tätigkeiten machen kann. Auf die Weise komme ich ein bisschen auf mein Pensum.
Ja, ich habe aber auch, du hast mir am Freitag irgendwie vormittags eine Nachricht geschrieben, du würdest erst nachmittags um 5 oder 6 wieder am Rechner sein, weil du vorher den Haushalt machen müsstest. Und da habe ich mir gedacht, so lange würde ich nie den Haushalt machen können.
Naja gut, also auch einkaufen gehen, überlegen, was man kocht und dann, ne, fürs Wochenende und ja, wieso? Also das ist jetzt nicht so lang, oder?
Also ich setze mich lieber hin und lese was. Aber dementsprechend sieht es dann ja halt auch aus.
Ja gut, lieber, was ich lieber machen würde, das ist ja eine ganz andere Frage. Ja, aber was ich dann tue und manchmal muss ich es mir halt einfach vornehmen, weil mein Mann arbeitet halt auch so viel und irgendeiner muss irgendwann mal dafür sorgen, dass wir was zu essen im Haus haben. Und naja, die Restaurants haben ja noch nicht offen.
Ne? Nee. Na gut, dann lassen wir das mal so stehen und legen mal los, oder?
Ja, dann erzähl mir doch mal was.
Ich erzähl dir mal, dass sie 1913 geboren wurde in London, also sie war Britin. Sie hatte dann übrigens auch schon Vorfahren, die auch schon als Archäologen tätig war. Ein mütterlicherseits war das ein... irgendein Vorfahre, also es war schon 1797, John Freer hieß er, F-R-E-R-E, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, oder er hat auch schon teilweise in Afrika gelebt und da auch gegen die Sklaverei gekämpft. Das ist ja auch schon so praktisch ihr Leben, also Archäologie und Afrika, das war dann auch Marys Leben.
Mhm. Also vielleicht gibt es ja sowas wie so ein Archäologen-Gen.
Das hatten sie dann definitiv. Ihre Eltern haben sich in Ägypten getroffen. Die waren beide Künstler, beide Maler. Der Vater war, also der kannte ganz viele Leute da unten und war unter anderem mit Howard Carter befreundet, der das Grab von Tutanchamun entdeckt hat. Und die beiden lernen sich kennen und heiraten und reisen dann sehr viel, verbringen ganze Sommer in Südfrankreich, was Mary sehr liebt als kleines Kind oder größeres Kind. Sie macht dann mit ihrem Vater Ausflüge, schon so archäologische Ausflüge. Also sie schauen sich Höhlenmalereien an, die für die Öffentlichkeit noch gar nicht zugänglich sind. Aber ihr Vater kennt da eben überall die Leute und sie ist ein richtiges Papakind. Er war wohl ein sehr intelligenter Mensch, sehr künstlerisch, so ein bisschen schrabbelig. Er hatte keine Lust, sich ordentlich anzuziehen und hatte keine Lust auf Smalltalk. Und sie mochte ihn aber sehr gern. Und er stirbt dann leider überraschend, als sie erst 13 ist.
Okay, wie traurig.
Ja, das war für sie wohl wirklich traurig. Sie mussten dann, also Mutter und Tochter sind dann zurück nach England gezogen und haben da mit Marys Großmutter und ihren Tanten zusammengelebt. Die waren wohl alle relativ arm, aber glücklich, sage ich vielleicht mal so. Also ich stelle mir das so vor, wie in so einem britischen Roman mit so mehreren Frauen im Haus oder irgendwie so ein Film Richtung Jane Austen oder so. So ist sie aufgewachsen. Aber sie versteht sich nicht besonders gut mit ihrer Mutter. Die kommen einfach irgendwie nicht miteinander zurecht. Und Mary gehorcht auch nicht gern. Und die Mutter entscheidet sich dann, sie ins Konvent zu stecken, also in eine Klosterschule. Und Mary will aber nicht und dann fliegt sie wieder raus und dann kommt sie ins nächste Konvent und wird da auch wieder rausgeschmissen. Also sie weigert sich zu lernen, sie spielt immer irgendwelche Streiche, die Nonnen zur Weißglut treiben. Und nach 4 Jahren, als Mary dann 17 ist, entscheidet die Mutter, jetzt reicht's, jetzt hat sie keine Lust, noch eine Schule zu suchen. Mach, was du willst, Mary, sagt sie. Und genau, dann macht Mary auch das, was sie will. Also es ist nicht so, dass sie dumm ist, es ist auch nicht so, dass sie nicht gerne lernt, aber sie will das halt irgendwie alles selber machen. Und sie zeichnet jetzt sehr viel, wird darin immer besser und sie lernt nur das, was sie wirklich interessiert.
Also sie ist 1913 geboren, hast du gesagt, ne?
Sie ist 1913 geboren, genau.
Genau, also dann sind wir jetzt 1930. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Sie geht Segelflieger fliegen. Also sie lernt, ein Segelflugzeug zu steuern. Und sie liebt Hunde. Sie bekommt, glaube ich, in dem Alter zum ersten Mal einen Hund und hat seitdem immer welche und auch mehrere. Also das zieht sich, ich habe die Autobiografie von ihr gelesen dieses Mal. Eine Biografie und eine Autobiografie. Und genau, sie erzählt in dieser Autobiografie ständig von ihren Hunden. Also sie liebt Dalmatiner, das sind diese weißen mit den schwarzen Punkten. Davon hat sie immer gleich mehrere. Und dann erzählt sie so, dass der Hund, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, aber die hatten alle, der Hund Jenny hat das und das am liebsten gemacht und ging gern jagen. Und der Hund Bobby hat das und das. Also das gehörte unbedingt zu ihrer Familie dazu.
Ja, also so richtiger, so abenteuerlustig. Segelfliegen und viel draußen. So, ne, wenn du Hunde hast und auch noch, das sind ja relativ große Hunde. Und nicht so Schoßhündchen,
ja.
Dann musst du ja auch viel draußen unterwegs sein mit denen.
Und sie ist eben auch schon sie hat dieses Interesse für die Archäologie die ganze Zeit verfolgt. Also ihr Vater hatte ihr das ja schon so eingeimpft und sie hat damit auch weitergemacht und hatte dadurch Bekannte, die sie dann mal so mitgenommen haben zu ihren ersten Ausgrabungen und sogar eine Mentorin, die ihr geholfen hat. Also so eine Ausgrabungssaison in England war immer im Sommer. Und dann wurde das erstmal stillgelegt und im nächsten Sommer ging das dann immer weiter. Und da macht sie auch mit und sie verdient Geld, indem sie zeichnet, was gefunden wird. Also sie macht dann so Illustrationen für Bücher und so weiter. Und diese Mentorin schlägt in diesem Zusammenhang ihr dann auch vor, sie soll doch mit einem gewissen Louis Leakey zusammenarbeiten. Der ist Archäologe und der sucht jemanden, der ihm sein Buch illustriert. Ja, und dann treffen die beiden sich auf so einem größeren Abendessen und sie schreibt, ja, der war ganz nett, aber hat mich jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt, weil wohl alle so die Geschichten, die dann über die Leakeys erzählt wurden, schreiben wohl immer so, dass das die große Liebe vom ersten Augenblick an war, aber sie sagt, nö, das nicht, aber er war halt irgendwie ganz nett. Sie ist jetzt 20 inzwischen.
Irgendwie ganz nett, das klingt schon, das klingt eigentlich nicht gut. Aber gut, sie haben ja wohl geheiratet, ne? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass sie dann auch noch Söhne gekriegt hat.
Sie ist ja auch Britin und die sind ja sowieso für ihr Understatement bekannt. Der Louis ist auch Brite, aber er ist in Afrika aufgewachsen und zwar in Kenia, weil seine Eltern Missionare waren oder immer noch sind zu der Zeit. Er spricht auch wohl besser die Sprache dieses Stammes, wo er da gelebt hat. Das sind die Kikuyu. In Kenia spricht er besser als Englisch, aber er wird dann von seinen Eltern doch auf die Schule in England geschickt, damit er da eine richtige Bildung bekommt.
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Hattest du nicht vorhin gesagt, die Eltern, ihre Eltern haben sich in Ägypten kennengelernt, richtig? Und hat sie dann nicht auch eine Weile in Afrika gelebt? Also ist sie auch in Afrika groß geworden eigentlich, also bis ihr Vater gestorben ist? Oder sind die vorher schon zurück?
Also sie waren, als der Vater noch gelebt hat, viel in Südfrankreich. Also die Eltern haben sich in Ägypten kennengelernt, aber sie sind haben dann vor allen Dingen viel Zeit in Südfrankreich verbracht und sonst in England, wenn sie nicht unterwegs waren.
Ja.
Seine Eltern haben ihn dann aber in England zur Schule geschickt, damit er was Ordentliches lernt. Er hat sich da nicht so wirklich wohlgefühlt, weil er halt ganz anders aufgewachsen ist als diese anderen Kinder aus guter Familie. Er hat dann aber trotzdem die Schule, hat einen Abschluss gemacht und hat Archäologie in Cambridge studiert. Also er hat das wirklich studiert. Mary hat nach ihrer abgebrochenen Schule nie mehr was gelernt. Also offiziell, sie hat keinen einzigen Abschluss. Ja, und sobald Louis dann mit seiner Ausbildung fertig war, ist er zurückgefahren nach Afrika. Also es war im Grunde so seine Heimat. Und sie schrieb auch irgendwo, er hat sich eigentlich immer als Kikuyu gesehen und nicht als Brite. Er war sowieso irgendwie ein sehr spannender Charakter. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn sympathisch finde, aber auf jeden Fall interessant. Es wird gesagt, er war wahnsinnig charmant. Er hat sich sehr wichtig genommen, würde ich sagen. Er hat auch gern übertrieben, zum Beispiel, was das Alter der Fundstücke anging, die er so gefunden hat. Also er war auch furchtbar davon überzeugt. Er hat nicht gelogen, sondern hat immer gesagt, die sind, was weiß ich, 3 Millionen Jahre alt. Und später stellte sich dann raus, ja, keine 80.000 oder so. Und er war ein Splitter statt ein Lamper. Das heißt, dass er er wollte seinen eigenen neuen Funden immer einen neuen Namen geben, statt sie irgendwo in eine andere Art einzuordnen. Also er wollte diesen Baum der gefundenen Vormenschen splitten, statt zusammenzulampen. Er hat sich dann auch vor allen Dingen für menschliche Überreste interessiert. Also so was man in Afrika, in Kenia und Tansania viel findet, sind so Werkzeuge, also so Faustkeile und sowas Kleineres oder natürlich auch jede Menge Tiere und Insektenüberreste und sowas. Aber für ihn waren die menschlichen Überreste immer die wichtigsten, weil das halt so die Krone der Schöpfung ist und er selbst so gesehen. Er mochte Frauen. Er mochte intelligente Frauen und konnte sie auch sehr gut akzeptieren an seinen Ausgrabungsstätten. Also er hat gerne mit denen zusammengearbeitet, als andere Männer noch längst nicht so weit waren und gesagt haben, Frauen gehören nach Hause, nach England und an den Herd. Aber er war dann eben auch ein ziemlicher Frauenheld. Er hat schon seine erste Frau, Frieda, so kennengelernt. Wir haben eine Tochter, als Louis Mary kennenlernt, und Frieda ist gerade zum zweiten Mal schwanger.
Oh, okay.
Ja, aber er verliebt sich in Mary. Und
also ist er auch einiges älter als sie, nehme ich mal an.
Er ist 10 Jahre älter als sie. Also er ist 30, sie ist 20. Genau, und jetzt schreibt sie so lapidar in ihrer Autobiografie, sie wollen heiraten, aber eine Scheidung ist nur möglich durch Ehebruch, deswegen fangen sie eine Affäre an. Oh. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Aber
schöne Logik, ja.
Ja, aber genau das tun sie, und es kommt nicht gut an. Natürlich bei Frieda nicht. Frieda ruft sie beide zu sich und sagt, es ist furchtbarer Mist, was ihr da macht, aber ich werde in diese Scheidung einwilligen. Marys Mutter mag Louis auch nicht, weil er eben auch so einen schlechten Ruf hat, was Frauen angeht. Freunde raten ab, auch Freunde von Louis, die Mary inzwischen schon kennt, die sagen, Genius is akin to madness. Also es mag vielleicht genial sein, aber er ist auch ein bisschen verrückt. Und sogar ihre Mentorin wendet sich von Mary ab, weil sie das nicht akzeptieren möchte. Louis muss jetzt wieder zurück nach Afrika, weil er da einen Auftrag hat. Und Marys Mutter kommt zu dem merkwürdigen Schluss, sie möchte ihre Tochter ablenken, fahren wir doch nach Afrika. aber Louis war in Kenia und die Mutter ist dann mit Mary nach Südafrika gefahren. Aber Mary hat sich natürlich gedacht, wenn ich schon mal da bin, komme ich auch schneller nach Tansania oder nach Kenia. Ich glaube, Tansania war es, genau. Ja, und genau das macht sie dann auch, nachdem sie eine Weile mit ihrer Mutter gereist ist. Und dann kommt sie in Tansania am Flughafen an und Louis ist nicht da. Aber es stellt sich dann zum Glück noch raus, es war nur das Wetter. Also es ist zu dieser Zeit wahnsinnig schwierig, da durch die Gegend zu fahren, weil halt die Straßen so schlecht sind oder weil es überhaupt keine Straßen gibt. Und sie erzählt dann auf ihrer ersten großen Reise dadurch, also als sie eigentlich nur zur damaligen Arbeitsstätte von Louis wollten. Ich weiß nicht, wie viele Meilen es insgesamt waren, aber es gab ein Stück, 16 Meilen. Dafür haben sie 2,5 Tage gebraucht.
Ah, okay.
Also so mit LKW vollgeladen, mit Proviant und Benzin und so weiter, da sind sie wohl eine Steigung praktisch nicht hochgekommen.
Und was ist jetzt sie? Ist sie dann doch mit ihrer Mutter dahin, oder?
Nee, die Mutter ist dann nach Hause nach England gegangen. Ja. Sie ist allein zu Louis.
Sie ist alleine, weil... Ja gut, also eigenwillig war sie ja wohl, ne? Hat immer gemacht, was sie wollte.
Ja, das ist auch, würde ich sagen, ihr ganzes Leben so geblieben. Tansania, nur zur Verortung, ist übrigens in Ostafrika, südlich von Kenia, also die beiden liegen so übereinander. Wo sie dann hinfährt jetzt mit ihm gerade, das ist die Schlucht Olduvai. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Olduvai ist im Norden von Tansania, nicht weit vom Viktoriasee entfernt und am Rande der Serengeti. Und man nennt diesen Bereich da die Wiege der Menschheit, weil es da extrem viele prähistorische Funde gibt. Und es ist wohl wirklich so, oder war damals so, man läuft da ganz normal über den Boden, über die Erdoberfläche und sieht schon die Fossilien da überall liegen.
Also ein Paradies für, Moment, Paläoanthropologen. War das jetzt richtig?
Genau, das war richtig.
Okay. Also warst du schon mal in Afrika?
Nee. Aber also nachdem ich mich hier auf die Folge vorbereitet hatte, habe ich mir gedacht, ich wüsste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und natürlich wäre das auch alles nicht mehr so, wie das in den 30ern damals war. Aber es hört sich alles total spannend und aufregend an.
Ja, also gerade Tansania muss auch einfach super schön sein. Ja, also es ist...
Komm, wir fahren zusammen hin, sobald wir wieder fahren dürfen.
Oh ja, oh ja, oh ja. Und dann kommt, dann überlegen wir uns, was man da für einen Roman draus machen kann.
Ich würde ihn nennen Jenseits von Afrika.
Ich finde, das klingt wie ein Bestseller-Titel.
Ach übrigens, also Jenseits von Afrika ist ja von Tanja Blixen, heißt sie im deutschen Sprachraum. Eigentlich hieß sie Karen Blixen, eine dänische Schriftstellerin. Und der Roman war halt die Vorlage für den allseits bekannten Film mit Meryl Streep und Robert Redford, oder?
Ja, genau.
Genau. Und die hat in Kenia gelebt. Die hatte 17 Jahre eine Farm in Kenia. Das ist, glaube ich, auch der erste berühmte Satz.
Ich hatte eine Farm in Afrika, sagt sie aber, glaube ich. Ne?
Ja. Genau. Mhm. Das war Kenia. Und sie ist wenige Jahre vorher, musste sie das aufgeben, weil das nicht, ich glaube, die Farm lag zu hoch und deswegen hat der Kaffeeanbau nicht funktioniert. Und sie hat das dann aufgeben müssen, auch weil ihr Mann nicht mehr mitgezogen hat und so.
Mhm.
Ja, und die Leakys wohnen dann später, als sie in Nairobi wohnen, im Stadtteil Karen. Also da wurde ein ganzer Stadtteil nach Karen Blixen benannt.
Das ist ja faszinierend. Okay. Wusste ich gar nicht, dass das da, dass sie so eine Berühmtheit dort ist.
Ja, also das ist praktisch Marys erstes Afrika-Abenteuer gewesen. Also sie schreibt da schon, dass sie Löwen getroffen haben und Giftschlangen und irgendwann hat sie nichts mehr zu essen, weil der nächste Proviantlaster nicht durchgekommen ist. Sie mussten dann wild selbst schießen, was sie ganz schlimm fand, weil sie halt vorher noch gesehen hat, wie diese wunderschönen Antilopen da durch die Gegend gesprungen sind und dann mussten sie das essen. Es gab dann auch zu der Zeit Streitigkeiten mit den Maasai, also mit den Ureinwohnern da. Ja, und dann sind sie nach einer Weile zurück nach England. Also das Projekt war vorbei, sie sind wieder nach England und sind dort in ein kleines Dorf gezogen, wo niemand wusste, dass sie nicht verheiratet sind, weil sie sind ja immer noch nicht verheiratet.
Stimmt, die Trauung haben wir ausgelassen bis jetzt, ja.
Das folgt dann im Dezember 1936, aber auch ganz eilig und auch ohne Gäste, weil sie halt immer noch so, man weiß nicht so richtig, wer das jetzt akzeptiert und wer nicht. Und aber auch, weil Louis schon wieder zurück nach Kenia muss. Da hat er schon das nächste Projekt. Er soll ein Buch schreiben über die Kikuyu, also da, wo er aufgewachsen ist. Da soll er jetzt so ein, wie nennt man das denn? So ein
ethnologisch?
Ethnologisch, genau.
Okay.
Da soll er eine ethnologische Studie über die Kikuyu schreiben.
Ja,
Kenia,
was sie ja praktisch aus dem Ärmel schütteln können müsste, wenn er das ja quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat, ja, diese
Absolut,
Kultur,
also
die Sprache.
Er ist dann da auch nur, weil er eben so schon Teil der Kultur ist, überhaupt nur an die wichtigsten Stammeschefs rangekommen und so. Und er hat, glaube ich, über 700 Seiten geschrieben und dann hat der Verlag gesagt, das ist viel zu viel, das können wir nicht veröffentlichen. Und dann hat es, glaube ich, sehr lange gedauert, bis sie da jemanden gefunden haben. Ganz kurz zu Kenia. Kenia war seit 1920 britische Kronkolonie. Vorher deutsch, seit 1920 britisch, mit allem, was dazugehört. Also die Schwarzen werden unterdrückt und zur Arbeit gezwungen und es gibt Aufstände und Korruption und Missionen natürlich aller Art. Und Ende der 50er und Anfang der 60er gab es die sogenannten Mau-Mau-Aufstände. Also das waren dann die schwarzen Einwohner, die sich gegen die Kolonialherrschaft aufgelehnt haben. Und 1963 wurde das Land unabhängig. Und Tansania gehörte erst zu Deutsch-Ostafrika, also war deutsche Kolonie. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es unter einem Völkerbundmandat an Großbritannien mit dem langfristigen Auftrag, es auf die Unabhängigkeit vorzubereiten. Man merkt, ich habe das nachgelesen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zum UNO-Mandatsgebiet unter britischer Herrschaft und 1961 dann autonom und unabhängig.
Mhm.
Aber so weit sind wir noch nicht. Also noch ist es eben Kolonie.
Ja.
Mhm. Ja, genau. Ja, das Problem mit der merkwürdigen Beziehung, die sie führen, löst sich dadurch, dass Mary eine furchtbar gefährliche Lungenentzündung bekommt. Ihre Mutter reist an und auch Louis' Eltern, die ja immer noch in Kenia wohnen, reisen nach Nairobi und da lernen sie sich alle kennen und finden sich irgendwie sehr sympathisch und haben alle Angst um Mary und vertragen sich miteinander. Und Mary überlebt, glücklicherweise. Tja, jetzt befinden wir uns ja zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der für Mary und Louis so im Inland von Kenia eigentlich keine große Rolle spielt. Also sie bekommen mit, dass einige deutsche Farmer verhaftet und ausgewiesen werden und italienische Forscher werden ausgewiesen, aber für sie selbst jetzt so war das da nicht so wichtig. Naja, beziehungsweise sie hatten immer finanzielle Probleme. Mary hat geschrieben, Louis war ein finanziell unschuldiger Mensch. So hat sie das ausgedrückt.
Also das Geld
also
war ihm egal.
Konnte nicht mit Geld.
Ja.
Und sie hatten dann also auch persönlich Probleme, immer genug zu essen zu haben, wohl teilweise auch. Aber es ging halt auch darum, die Ausgaben auch finanzieren zu können. Also sie haben das ja nicht alleine gemacht. Es gab ja immer irgendwelche Helfer und Assistenten und so.
Ja klar, wenn du dann auch noch ein Projekt machst, also wie diese Studie über die Kikuyu und verdienst damit ja im Grunde dann nichts, ne? Wenn es dann ein Buch geben soll und die wollen das gar nicht drucken, weil es zu viel ist und so, also sowas ist ja dann auch schwierig, ne? Überhaupt Forschung zu finanzieren. Also sie waren nicht jetzt von irgendwelchen Studien oder was weiß ich, Sponsoren oder so, die sie gehabt hätten, die das alles irgendwie finanziert hätten.
Noch nicht. Also je berühmter sie werden, sind sie jetzt noch nicht, aber je berühmter sie werden, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie natürlich auch von diesen ganzen wissenschaftlichen Institutionen und so.
Ja.
Aber es war wohl auch oft so, dass Privatmenschen, also britische Männer aus der Oberschicht dann gern mal sowas finanziert haben. Mhm. Mhm. Und ich habe neulich noch in einem Podcast gehört, da ging es um Dinosaurier. Und der Dinosaurierforscher meinte, eine Ausgrabung eines Dinosauriers kostet eigentlich nur $10,000. Also so teuer ist das gar nicht, finde ich.
$10,000, ich habe mir das wesentlich teurer vorgestellt.
Ja, also ich hoffe, das stimmt so. Den Podcast verlinke ich, das macht ganz viel Spaß, den zu hören. Ologies nennt sich das englischsprachig. Da geht es ganz viel um so Naturwissenschaften und so weiter. Mhm. So, was machen Sie jetzt gegen den Geldmangel? Selbstverständlich, Louis wird Spion.
Das klingt logisch, ja.
Und er hat da total Spaß dran. Also er kriegt ein bisschen Geld von der britischen Regierung und soll in Kenia rumfahren mit der Ausrede, dass er neue Ausgrabungsstätten sucht. Aber er soll halt schauen, was da so los ist und ob es irgendwas gibt, was sich zu berichten lohnt. Er schmuggelt dann wohl teilweise auch Waffen, bekommt aber auch einen offiziellen Job. Und zwar wird er Kurator eines Museums in Nairobi, was heute das Nationalmuseum ist.
Okay.
1940 bekommen sie dann ihr erstes Kind, Jonathan. Also nicht der, der dein Buch geschrieben hat. Jonathan ist der Ältere. Sie schreibt, ihr war eigentlich nie schlecht, als sie schwanger war. Und sie konnte einfach weiterarbeiten. Und sie wollte auch unbedingt danach weiterarbeiten. Sie wollte nicht einfach nur jetzt Mutter sein. In ihrem schönen britischen Understatement schrieb sie, I quite liked having a baby. Mhm. Und das war's.
Okay.
Ja, aber also ich glaube ihr das auf jeden Fall, dass sie einfach ihre Arbeit so geliebt hat, dass sie sich wirklich nicht da jahrelang einfach nur um die Kindererziehung kümmern wollte. Aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass Louis ja seine erste Frau verlassen hat, als sie Kinder bekommen hat.
Moment, den Zusammenhang kriege ich jetzt irgendwie gerade nicht hin.
Naja, wenn es Louis in seiner ersten Ehe zu langweilig war, als seine Frau nur noch zu Hause war und sich um die Kinder gekümmert hat und dann passiert mit Mary das gleiche, dann sucht er sich vielleicht gleich wieder eine andere Frau.
Ah, also
sie... Und das wollte sie vermeiden, davor hatte sie vielleicht Angst.
Also sie wollte interessant bleiben für ihren Mann, meinst du?
Ja.
So, ah, ja. Okay. Mhm. Ja gut, ist möglich. Ich meine, damals haben viele Männer genau das Gegenteil gedacht, ne? Die haben gedacht, die Frau soll schön daheim bleiben. Wenn ich dann abends nach Hause komme, dann ist die Suppe gekocht. So ungefähr.
Ja, aber so hat Louis nicht gedacht. So einer war der einfach nicht.
Nee, offenbar. Ja, vielleicht hat sie es dann mehr so gemacht wie die Einheimischen und hat sich das Baby irgendwie auf den Rücken gebunden oder so.
Also sie hat geschrieben, sie ist, als Jonathan, der Kleine, 5 Monate alt war, ist sie zu ihrer nächsten Ausgrabung gefahren. Und da hat sie das Kind zu Hause gelassen bei Kindermädchen und Louis selbst. Also der hat sich auch eine Weile dann um das Kind gekümmert und fand es wohl gar nicht so schlecht.
Okay. Also mittlerweile zeichnet sie nicht mehr nur, in Anführungszeichen, schließlich daraus, sondern macht selber Ausgrabungen.
Mhm. Ja, also sie zeichnet noch weiter, aber die Ausgrabungen interessieren sie im Moment besonders, weil sie da halt auch direkt vor Ort ist.
Ja.
Es ist sehr schön, was sie so für Geschichten schreibt zu ihren Begegnungen mit Tieren in Afrika. Also nicht nur mit ihren Hunden, sondern wie schon erwähnt, die Löwen. Also Löwen sind wohl immer relativ nah an so Ausgrabungsstätten. Und das ist auch, also es ist nicht ungefährlich, aber die greifen nicht dauernd an, wie man sich das vielleicht vorstellt. Nashörner sind schon gefährlicher. Aber auch gefährlich sind zum Beispiel Termiten. Die haben ja einmal wohl Kartons kaputt genagt, in denen 75.000 kleine Fundstücke lagen.
Oh.
Und die waren dann alle durcheinander und sie hat nie im Leben mehr Lust gehabt, das nochmal zu sortieren, um da irgendwas zu veröffentlichen oder so.
Ja, kann man sich richtig vorstellen, wie diese Kisten da gerade so zu Staub zerfallen.
Und dann gibt's noch eine ganz schlimme Geschichte, finde ich. Und zwar lag der kleine Jonathan abends im Bett und hat schon geschlafen. Und dann schrie er plötzlich ganz laut und Mary ist reingelaufen, hat geschaut, was los war und er war über und über von Ameisen bedeckt. Und dann habe ich mir diese Ameisen mal bei Wikipedia angeschaut, was das für welche sind. Das sind sogenannte Wanderameisen oder Heeresameisen oder Treiberameisen und ich finde ja schon die Namen sehr bezeichnend. Ich will das mal kurz vorlesen, was da steht. Alle Arten, sowohl die oberirdisch wie auch die unterirdisch jagenden, zeigen das typische Verhalten der Wanderameisen. Sie jagen immer und ausschließlich in Gruppen, die aus zahlreichen Arbeiterinnen bestehen. Späher, die einzeln ausschwärmen und anschließend Nestgenossen rekrutieren würden, gibt es keine. Stattdessen brechen jeden Abend die Arbeiterinnen aus dem Nest in einer massiven Marschkolonne auf, die Hunderttausende bis Millionen von Tieren umfasst. Die vordersten Tiere laufen ein Stück voraus, lassen sich dann aber zurückfallen, sodass ständig neue Tiere die Front bilden. Die Marschsäule spaltet sich nach gewisser Zeit in parallel laufende Kolonnen auf, die sich bei der Jagd bei den oberirdisch jagenden Arten nach und nach zu einer breiten Front auffächern, die 1 oder 2 Meter tief ist. Breit ist, nehme ich an. Alle Marschsäulen sind durch zurücklaufende Tiere ständig mit dem Nest verbunden. Die vorderen Tiere jagen ihre Beutetiere, die von kleinen Milben und Springschwänzen bis hin zu Schlangen und Eidechsen reichen können. Auch viele größere Beutetiere werden durch synchronen Angriff zahlreicher Arbeiterinnen überwältigt. Die Beutetiere werden anschließend entweder an Ort und Stelle zerlegt oder im Ganzen zum Nest transportiert.
Ach du, davon wusste ich nichts, ehrlich gesagt, dass es solche Ameisen gibt.
Lustig ist dann aber, dass 2 Sätze weiter steht, da ein Raubzug von Treiberameisen nur circa 20 Meter in der Stunde zurücklegt, ist eine Gefahr für Menschen nur äußerst gering.
Okay, also das ist nicht so schnell, aber ich meine, so ein Baby in der Wiege, und das müssen halt solche Treiberameisen gewesen sein. Die haben gedacht, gucken wir mal, was sich da machen lässt.
Lecker, lecker. Und dann, genau, also er war wohl mit Bissen übersät, aber er hat es überlegt.
Okay. Ja. Ja gut, aber klar, solche kleinen Geschichtchen machen natürlich auch klar, wie die dort gelebt haben. Ja, also es war nicht unbedingt immer nur luxuriös.
Nee, überhaupt nicht. Aber ihr hat das nicht so viel ausgemacht.
Nee.
Oh, und ein zweites Mal haben sich 2 Tage lang in ihrem Schlafzimmer Ameisen mit 2 Bienenkolonien bekriegt. Also das heißt, sie konnten da 2 Tage lang nicht schlafen, bis dann die Bienen gewonnen haben.
Oh, okay.
Ja, das war so das Leben. Sie kriegen dann ein 2. Kind 1942, die stirbt aber nach 3 Monaten, was Mary in ihrer Autobiografie nur ganz, ganz kurz erwähnt. Also sie schreibt sowas wie, eigentlich war ich froh, dass sie erst 3 Monate alt war, weil ich da sie noch gar nicht so gut kennengelernt habe. So irgendwie. Und dann kommt noch so ein kurzer Satz, oder der muss zuerst gekommen sein, also sowas wie, obwohl wir in Kenia gut behütet waren, haben wir im Krieg trotzdem einige Verwandte verloren oder Bekannte und auch unser 2. Kind, und gleich danach sind 4 unserer Dalmatiner gestorben.
In einem Satz?
Ja.
Okay.
Aber er schreibt da wohl auch nicht viel drüber, das habe ich nicht direkt gelesen, aber ich nehme einfach an, ich meine, was willst du darüber schreiben, wenn dein kleines Kind stirbt?
Ja, ist ja auch nicht einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich meine, gerade wenn du eine Autobiografie schreibst, du entscheidest ja selbst auch, was du da drin haben willst. Weil das ist ja das, was der Nachwelt dann hinterlassen bleibt. Und vielleicht ist es eben nicht das, woran du dich gerne erinnerst und woran du möchtest, dass andere sich erinnern.
Ja. 1944 kommt dann Richard zur Welt, der ein Buch geschrieben hat.
Mein Buch, ja.
Ja, der Krieg ist dann langsam zu Ende, sie brauchen wieder Geld. Die Museumsarbeit läuft weiter. Sie lassen da übrigens auch Schwarze und Asiaten rein, was wohl sehr unüblich ist damals. Sie, also Mary und auch Louis, sind sehr offen den Einheimischen gegenüber. Louis sowieso, er ist ja da aufgewachsen, aber Mary erzählt zum Beispiel, dass ein Kollege eine Schwarze geheiratet hat und teils richtig ausgestoßen wurde. Aber sie wäre viel eher geschockt gewesen, dass die Leute so geschockt waren. Und später hatten sie einen afrikanisch-asiatischen Freund mit seiner weißen Freundin. Den haben sie Obhut bei sich gegeben, weil niemand sonst sie aufnehmen wollte. Mhm. Und und dann hatten sie einen Hobbyarchäologen, der war sehr christlich und wollte Mary erst gar nicht kennenlernen, weil sie ja in Sünde lebt mit Louis. Aber Louis schwärmt ihm dann von ihr vor und dann lernen sie sich doch kennen und das ist dann auch in Ordnung für ihn. Außerdem wird von ihm erzählt, dass er einmal einen wichtigen Schädel gefunden hat.
Dieser Freund.
Der Freund, genau. Mhm. Oder ein Stück davon. Und dann hat er verstanden, dass er durch diesen Schädel beweisen kann, dass Mensch und Affe gemeinsame Vorfahren haben.
Mhm.
Da er aber so furchtbar christlich war, wollte er das nicht und hat den Schädel schnell wieder verbuddelt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das hat sie so als Anekdote erzählt.
Ja, durchaus möglich. Ich meine, sie waren ja verheiratet, ne?
Sie waren dann schon verheiratet,
aber
ja.
Aber der christliche Freund war trotzdem der Meinung, dass sie noch in Sünde leben. Also kann es durchaus sein, dass er den Schädel wieder verbuddelt hat.
Wird zu ihm passen, ja. Sie kehren dann, oder Mary kehrt erstmal mit ihren Kindern nach England zurück, weil ihre Mutter furchtbar krank ist und dann auch stirbt. Und sie merkt aber, dass London, also sie mag London sowieso nicht mehr. Nach dem Krieg ist es da sowieso noch furchtbar schlimm und ihr wird einfach klar, dass ihre Zukunft in Afrika liegt. Mhm. Ja. Für Lewis wird es langsam besser, als sie 1947 einen Kongress leiten. Also das wird wohl immer jedes Mal einem anderen aufgetragen, diesen Kongress zu leiten, zu organisieren. Und dieses Mal sind es eben die Leakeys. Das war der Pan-African Congress of Prehistory and Paleontology. Und auf diesem Kongress wird endlich anerkannt, 1947, dass der Mensch aus Afrika stammt. Also dass die ersten Menschen sich in Afrika entwickelt haben. Das war vorher einfach nicht klar. Oder es gab viele Diskussionen. Und dieser Kongress ist so erfolgreich, dass Lewis' Karriere jetzt doch wieder besser wird. Also er kriegt jetzt wieder bessere Aufträge und ist wieder besser angesehen. Und es wird auch anerkannt, dass Mary viel dazu beiträgt zu seiner Karriere. Danach entscheiden sie sich, eine neue Ausgrabungsstätte genauer in Augenschein zu nehmen. Also es läuft wohl immer so, dass sie, wenn sie unterwegs sind, immer irgendwelche Hinweise kriegen, ob von Einheimischen oder von anderen ArchäologInnen, dass da und da sieht's ganz vielversprechend aus. Schaut euch das doch mal an, ob man da nicht graben sollte. Und so sind sie auch schon vorher darauf hingewiesen worden, dass es auf der Insel Rusinga im Viktoriasee ganz interessante Sachen geben soll. Das ist wieder in Kenia. Und da reisen sie jetzt hin und finden Schädelteile von Proconsul Africanus. Also es war tatsächlich ein menschlicher Vorfahre. Mhm. Aus dem Miozän, das war vor 23 Millionen Jahren.
Hat denn der Leakey mittlerweile die eingeordnet in den Stammbaum oder war er immer noch ein, wie hast du gesagt, Splitter?
Er war immer noch ein Splitter, ja. Mhm. Und da hat er natürlich auch drauf bestanden, dass das ein wahnsinnig wichtiger Fund ist, der irgendwie eine ganz neue Reihe gegründet oder so. Also er war sein ganzes Leben so. Mhm. Aber es war auch wirklich ein großer Erfolg. Also es war ein sehr wichtiger Fund. Teilweise hat man dann noch gedacht, es könnte vielleicht dieser Missing Link sein, auf dem man ja immer auf der Suche war, also zwischen Menschen, Affe und Mensch.
Genau. Mhm.
War es aber nicht, wie so oft. Der Name übrigens, ganz interessant, Proconsul Africanus bezieht sich darauf, also natürlich, dass er in Afrika gefunden wurde. Und es gab im Londoner Zoo einen Schimpansen namens Konsul. Also der hieß so oder wurde von den Menschen so genannt. Und Proconsul heißt dann, dass er praktisch in der Entwicklung vom Affen zum Menschen vor dem Schimpansen steht.
Ah, okay.
Ja, aus Freude haben sie dann gleich 1949 ihren nächsten Sohn bekommen, Philipp. Das schreibt sie wirklich so, ach, das war irgendwie so schön, da haben wir uns gedacht, oh, jetzt noch so ein Kind. Vorher muss sie aber noch nach London fliegen, und zwar um diesen Schädel der wissenschaftlichen Welt zu präsentieren. Also sie bekommt den Flug geschenkt von einem begeisterten Fachexperten und fliegt dann mit dem Schädel auf dem Schoß nach London. Damals musste man immer noch viele Zwischenstopps machen, weil die Flugzeuge nicht so weit fliegen konnten. Und es waren alle so begeistert davon. Der Pilot hat dann bei einem Zwischenstopp den Schädel im Cockpit eingeschlossen, damit ihm bloß nichts geschieht. Und dann gab es wohl einmal irgendwelche Turbulenzen. Dann ist er danach zu ihr gekommen und hat gefragt, ist denn noch alles okay mit dem Schädel und so. Also das war große Begeisterung da. Die Medien waren total begeistert. Das hat ihnen dann auch endlich genug Geld für die nächsten Ausgrabungen wiedergebracht, einfach von der Aufmerksamkeit her.
Mhm. Ja, da war dann inzwischen so ein gewisses Interesse einfach für dieses Fachgebiet da, ganz offensichtlich. Mhm. Ne?
Ja. Und dieser Schädel ist übrigens dann erst in den 1980ern zurück nach Kenia gebracht worden. Vorher war er die ganze Zeit in London und Kenia hat sich dafür eingesetzt, dass er wieder zurückkommt, weil er da halt hingehört. Ja, also sie kaufen sich dann ein Boot von dem Geld, damit sie mobiler sind, da auf die Insel zu kommen und zurück. Die Kinder sind auch immer dabei, beziehungsweise sie gehen zur Schule, ich weiß gar nicht wo, in Nairobi nehme ich an. Und wenn sie dann Ferien hatten, sind sie immer mitgekommen auf diese Insel und finden das großartig da und arbeiten sogar mit und finden einige Dinge. Ja, es gab Krokodile, sie mussten das Wasser immer abkochen, sie schliefen in Zelten, viele hatten Malaria. Mary geht dann allerdings zwischendurch einmal zu ihren Zeichnungen zurück, und zwar bekommt sie den Auftrag, Höhlenmalereien in Tansania abzuzeichnen, und zwar in Kondoa-Irangi. Da kann man heute auch noch schauen. Und sie sagt, dass sie das eigentlich sehr schön fand, weil die Arbeit mit Knochen, also Knochen sind ja immer das, was zurückbleibt, wenn der Mensch oder das Tier gestorben ist. Aber sie konnte jetzt an diesen Höhlenzeichnungen das praktisch das Leben dieser Urmenschen kennenlernen und nachvollziehen, weil die sich eben so im vollen Leben gemalt haben. Also da waren die Menschen tanzen, die Menschen gehen auf Jagd, Nashörner kopulieren und so weiter. Also das fand sie sehr interessant und schön. Und auch da war sie sehr respektvoll den Menschen gegenüber, die da gelebt haben, den Warangi. Also die haben zum Beispiel gesagt, wir müssen erst eine Ziege opfern, damit du da in Ruhe malen kannst und dann unsere Vorfahren nicht störst oder so.
Ja, also irgendwie so eine Überheblichkeit der Europäer oder so, das hat man bei dem Ehepaar offenbar nicht gemerkt. Also sie fanden nicht, dass sie irgendwie was Besseres sind oder so.
Ja, also sie schildert das so. Hoffen wir mal, dass es auch wirklich so stimmt.
Ja, ich denke, du würdest es vielleicht auch aus den Zwischentönen, gerade in so einer Autobiografie, da steckt ja dann schon viel drin, ne, was für eine Haltung jemand hat.
Ja, oder wahrscheinlich hätte sie es sonst gar nicht erwähnt, weil es für sie eben auch selbstverständlich wäre, dass das oder alles das, genau, ihres ist. Ja. Sie haben ein Haus in Nairobi weiterhin, wo eine Giraffe in der Nachbarschaft wohnt und auch die Löwen manchmal vor der Tür stehen. Und dann gibt es Baumschliefer, nicht Baumschläfer, sondern Baumschliefer heißen die. Das sind so meerschweinartige Tiere, die kann man zähmen. Und dann lebten die bei denen da und haben sich dann in der Nacht an dich gekuschelt, weil es so schön warm war. Und draußen auf der Insel oder auch an anderen Ausgrabungsstätten, also die Kinder sind ja jetzt alle größer geworden und selbstständiger, und Richard reitet sehr gern, und dann kommt es dazu, dass die ganze Familie das Hobby entwickelt, Zebras und Giraffen auf dem Pferd zu verfolgen und mit dem Lasso zu fangen.
Okay.
Bei Giraffen ging das natürlich nicht so gut. Oder, was ich ja noch irrer fand, dass sie Nashörner jagen auf dem Pferd, also auf die zureiten, denen dann auf den Hintern klatschen. Dadurch wird das Nashorn so sauer, dass es sich umdreht und sie selbst vor dem Nashorn davon reiten müssen, damit es die nicht auf das Horn nimmt.
Ach, Nashörner sind, glaube ich, unglaublich gefährlich.
Ja, die sind wahnsinnig aggressiv und gefährlich, und die sind ja auch so schwer und groß. Ja, aber eben. Sie schreibt nicht, dass da irgendwas passiert wäre.
Ein eigenartiges Hobby. Also sie haben die gejagt, aber zu welchem Zweck?
Einfach nur aus Spaß.
Okay.
Oder sie sind im Auto so kleinen Springhasen hinterher gefahren. Die sehen so aus wie Mini-Kängurus mit dem Auto. Und dann sind sie rausgesprungen. Wenn sie nahe bei denen waren, haben die gefangen, kurz festgehalten und sie wieder laufen lassen. Einfach, weil es so einen Spaß gemacht hat. Und manchmal ist sogar der gefahren ist, auch rausgesprungen. Das Auto ist allein weitergefahren, bis es irgendwo angehalten hat.
Okay.
Ja, die hatten da ihren Spaß. Okay, jetzt sind wir in den 1950er Jahren. Da war eben dieser Mau-Mau-Krieg in Kenia, die Unabhängigkeitsbewegung, sehr blutig und sehr lang, schreibt sie. Erst nach 4 Jahren wurde es wieder ruhiger. Louis Leakey vor allen Dingen war extrem zwiegespalten, weil er ja eigentlich britischer Bürger ist, aber er ist eben in Kenia aufgewachsen und sagt immer, er gehört eigentlich zu den Kikuyu, und den Kikuyu gehört das Land, deswegen sollen sie das auch eigentlich haben.
Hat er recht.
Ja.
Haben aber nicht viele so gesehen, wahrscheinlich.
Nee. Ja, aber 1963 kam dann halt die Unabhängigkeit. So, jetzt, siehst du, dann ist nämlich doch ein Unfall passiert. Richard mit 11 hat einen schweren Reitunfall, stürzt vom Pferd und hat, ich glaube, hat einen Schädelbruch. Das schweißt sie so ein bisschen zusammen, weil nämlich in diesen Jahren die Ehe nicht mehr so gut läuft.
Mhm.
Also Louis hat Affären. Mary schreibt, sie hat das gewusst. Wie kann sie es auch nicht wissen? Sie fand es ein bisschen, wie hat sie das ausgedrückt? Er hätte zu niedrige Ansprüche. Also warum gerade diese Frauen, die schienen ihr wohl alle ein bisschen dumm. Und sie hat wohl zu viel getrunken in der Zeit. Das schreibt sie nicht selbst, das erwähnt sie überhaupt nicht, sondern das stand in dem anderen Buch.
Mhm. Dass sie Alkoholprobleme hatte.
Ja. Louis kriegt dann noch einen Hitzschlag, wird über Nacht weiß, also die Haare und alt. Ach genau, und dann wollte ich noch erwähnen, dass auch Jane Goodall von Lewis gefördert wurde. Also er hat ihr auch Bekanntheit bei ihrer Bekanntheit geholfen, also die Schimpansenforscherin. Ja, und dann gab es auch noch Diane Fossey, die Gorilla-Forscherin, die hat er auch gekannt. Mit ihr hatte er wohl wirklich eine Affäre. Und eine Orangutan-Forscherin, Birute Galdikas. Mhm. Also die tauchen da auch alle auf. Ja, also in der Ehe läuft es nicht so gut, beruflich allerdings schon. Sie finden doch etwas, und zwar wieder so ein bisschen durch Glück, und zwar den sogenannten Nussknackermensch. Das hat man, glaube ich, schon mal so gehört irgendwie. Der heißt in echt Cynanthropus boisei oder Australopithecus boisei. Der ist 1.750.000 Jahre alt. Und das macht sie jetzt endgültig berühmt, weil kurz vorher ein Bekannter angefragt hatte, ob er nicht mal sie filmen kann, wenn sie was ausgraben, weil er war Doku-Filmer und genau, hat das dann aufgenommen, als sie gerade diesen Schädel gefunden haben. Ja, und deswegen werden sie dann über Nacht zu Stars sozusagen. Und jetzt wird auch endlich die National Geographic Society auf sie aufmerksam, die eben viel Geld hat. Und Paläoanthropologie wird immer mehr zur Mode in Großbritannien.
Sind sie da noch auf der Insel? Also haben sie den dort im Viktoriasee gefunden, den Nussknackermensch?
Ja, das ist auf dieser Insel.
Weil Viktoriasee ist riesig, ne? Ich meine, bei See, da denken wir irgendwie so an Bodensee oder so. Aber ich glaube, der Viktoriasee ist wesentlich größer, ne?
Ich meine, ich hätte nachgeguckt, er ist 300 irgendwas Meter, Kilometer lang.
Mhm. Ja.
Ja, also sie werden berühmt und es kommen auch immer mehr Leute zu ihnen. Also es war schon immer so, dass sich auf solchen, dass bei solchen Städten irgendwelche Freiwilligen vorbeikamen oder Bekannte, die dann mal mitschauen wollten, eine Weile mitgraben. Aber das wurde immer noch mehr. Aber sie fand das teilweise auch gut. Also sie hat da gute Freundinnen kennengelernt dadurch. Manchmal war es ihr zu viel. Dann waren das so Touristen, die dann danach gleich auf Safari gehen wollte. Und sie hat es gehasst, dass das Großwild da geschossen wird und so. Also sie war da so ein bisschen zwiegespalten. Was dieser Nussknackermensch bewiesen hat, ist, dass mehrere Homo-Arten gleichzeitig gelebt haben. Das war vorher noch nicht bekannt. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Also, ja, ich glaube schon. Also, ja. Lewis war viel unterwegs, also er hatte viele Anfragen zu Vorlesungen und so weiter, verschiedene Projekte, hatte zahlreiche Affären währenddessen. Sie ist nach Olduvai zurückgekehrt, also da, wo sie vorher schon mal gegraben haben, und das wird so eigentlich ihr zweites Zuhause. Also sie liebt es da, sie gräbt und sie schreibt selber, sie trinkt anscheinend auch. Jonathan, der älteste Sohn, heiratet, bleibt aber auch in Afrika. Die anderen werden auch älter, also es ändert sich irgendwie alles so. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen straffen. Ja, Lewis, der wird immer noch so ein bisschen merkwürdiger. Er war ja immer schon so, dass er meinte, seine Meinung war das Richtige, aber er will jetzt nach Kalifornien und meint, dass da menschliche Überreste es gibt in den Calico Hills, die uralt sein sollen. Die ganze Gemeinschaft sagt, nein, die sind nicht so alt, aber Lewis besteht darauf. Er wird dann auch krank, hat einen Herzinfarkt und Blutgerinnsel, und dann kommt noch dazu, dass sein Sohn Richard, der ist jetzt Anfang 20, der will ihm, denkt Lewis, seinen Stand streitig machen. Also er ist auch so archäologisch unterwegs und eben genauso selbstbewusst und genauso, sagen wir mal, hinterlistig, wie Lewis es zumindest früher gewesen wäre. Also er findet dann so ein Ausgrabungsfeld, und also ein potenzielles, und sagt eben nicht seinen Eltern Bescheid, sondern reißt sich das gleich selbst unter den Nagel und so. Und das findet Lewis gar nicht gut.
Ach komm, jetzt noch innerhalb der Familie kommt dann da so Konkurrenz auf. Das hat vorher das alles noch so romantisch und so idyllisch geklungen und so.
Aber sie hat auch geschrieben, Richard war eigentlich so der Sohn, mit dem er eher am wenigsten konnte.
Okay.
Richard war aber auch übrigens krank, der hatte kranke Nieren, hat das aber damals niemandem gesagt. Und später hat Jonathan ihm dann eine Niere gespendet, obwohl die beiden Brüder auch nicht besonders eng miteinander waren.
Ja, ich versuche mir das nur gerade so vorzustellen, weil die Familie hat ja schon auch eine Menge miteinander durchgemacht, ne? Aber gut, das heißt ja nicht unbedingt, dass sie sich deswegen gut verstehen. Und vielleicht waren sich auch Vater und Sohn sogar recht ähnlich, ne?
Deswegen wahrscheinlich, ja.
Ne? Wobei ja alle irgendwie, so wie du die Mary vorhin beschrieben hast, war die ja auch sehr eigenwillig, ja. Hat so ihren eigenen Kopf durchgesetzt und Also ja, ich meine, ist eine interessante Familie, weil ich meine, so von der wissenschaftlichen Ausrichtung sind ja dann auch die Söhne wieder in die Richtung gegangen, ne, was die Eltern auch gemacht haben. Waren gleichzeitig auch Konkurrenten.
Ja.
Das ist schon.
Wahrscheinlich müsste man von allen eine Autobiografie lesen und sich das dann so zusammenstückeln,
genau,
wie es wirklich war. Aber ich meine, es hat sowieso jeder seine eigene Wahrheit sozusagen.
Aber ich meine, Petra, wir können von dir jetzt auch nicht erwarten, dass du noch ein Buch liest. Du hast ja schon zwei gelesen.
Ja. Also ich rede ja jetzt schon viel zu viel. Jedenfalls ist Louis dann mit 1972 gestorben. Er hatte, glaube ich, einen Herzanfall und der Tod war ziemlich plötzlich. Er war 69 und Mary war dann 59. Sie ist dann aus Olduvai weitergezogen zu einem anderen Ausgrabungsgebiet. La Etoli nennt sich das. Da war das Leben noch schwieriger. Da gab es kein frisches Wasser. Das heißt, die mussten das immer herbringen. Die Tage waren heiß, die Nächte waren eisig. Es gab Giftschlangen und so weiter. Aber da kommt jetzt so, würde ich sagen, ihr dritter größter Fund. Und zwar Fußstapfen, menschliche Fußstapfen. Die waren 3,5 Millionen Jahre alt.
Ach, hey, okay.
Die wurden auch so ganz zufällig gefunden, weil wohl zwei ihrer Freunde oder Kollegen da haben sich mit Elefantendung beschmissen. So wie wir vielleicht eine Schneeballschlacht machen, haben die da mit Elefantenkot rumgeworfen und dann musste der eine irgendwie ausweichen und ist einen Graben runtergestolpert und da waren diese Fußabdrücke.
Im Gestein, nehme ich mal an.
Im Gestein, genau. Also das muss wohl ein riesiger Glücksfund gewesen sein, weil es zum Ende der Regenzeit passiert sein musste und kurz danach muss ein Vulkan ausgebrochen sein, der die dann zugedeckt hat. Und das passiert ja jetzt auch nicht jeden Tag.
Ah, und deswegen ist es erhalten geblieben.
Deswegen ist es erhalten geblieben.
Ja.
Dadurch wurde dann wiederum bewiesen, dass Menschen oder menschliche Vorfahren auf zwei Beinen gingen, bevor sie große Gehirne entwickelten. Das war auch immer so eine Streitfrage. Also es wurden wirklich Sachen dadurch geklärt, durch das, was sie so gefunden hat.
Mhm.
So, jetzt kommt noch so ein Ärger, weil sie, also Louis wäre sofort an die Öffentlichkeit gegangen und hätte das sofort rausposaunt. Sie wollte sich aber Zeit nehmen, weil sie auch noch andere Sachen zu tun hatte. Und dann gab es aber einen anderen Forscher, einen jungen Mann, Donald Johansson, der war in Äthiopien unterwegs und hat dann da Lucy gefunden. Sagt dir Lucy was?
Ja, natürlich. Natürlich, Lucy hat man schon mal gehört, ja.
Genau, was dafür spricht, dass er mindestens so gut war wie Louis, was seine Veröffentlichung anging. Also er hat ihr gleich so einen tollen Namen gegeben und daran erinnert man sich natürlich. Er macht es aber blöderweise so, dass er seine Forschung auf einer Konferenz zum ersten Mal davon erzählt und Marys, wie hieß er, der zweite Schädel, Zinyan Dingster, Zinyanthropus boisei, damit einordnet. Also er sagt irgendwie so, der von Mary, das kann man so als Prototyp sehen, aber meine Lucy gehörte auch irgendwie drunter und es ist ganz toll, was Mary Leakey da gefunden hat und großartig, aber es war falsch, weil es die Etikette verletzt hat. Also PaläontologInnen sind da wahnsinnig besitzergreifend, die wollen selbst veröffentlichen, natürlich, was sie gefunden haben und es gibt eine Etikette, wer was wann erzählt oder nicht und wer was veröffentlicht und so weiter. Und dieser Johansson, so schreibt sie, war er halt so eine jüngere Generation und für die war das anscheinend, oder für ihn auf jeden Fall, war das nicht so wichtig, diese Gentleman-Methoden noch anzuwenden.
Okay, also er
hat, ihr ging es nicht mal ums Fachliche, sondern darum, dass er sich halt so fies verhalten hat.
Okay, also hat aber schon ihren Ruhm geschmälert dadurch, ne?
Genau, ja, und das fand sie sehr ärgerlich. Und dann hat er später auch noch in Olduvai gegraben, also das, was eigentlich so ihre Heimat war, das hat sie dann auch noch geärgert.
Okay.
Sie bekommt trotzdem noch ihren Ruhm. Also sie bekommt zum Beispiel die Linné-Medaille in Schweden. Sie bekommt einen Ehrendoktortitel von der Universität Oxford, später auch von Yale und von Cambridge. Sie entscheidet sich dann 1983, Tansania zu verlassen, weil das sehr schwierig wird mit den Grenzen zwischen Tansania und Kenia und deswegen kommt sie keiner mehr besuchen. Sie fühlt sich da so ein bisschen einsam. Vielleicht fühlt sie sich inzwischen doch auch schon ein bisschen alt mit 70 Jahren und sie zieht dann zu ihrem Sohn Richard nach Nairobi.
Mhm.
Und verbringt da noch 13 Jahre. Und zwar ruhiger. Also sie sie trifft Freunde und sie schreibt viel, unter anderem eben auch diese Autobiografie. Und ja, es ist also ein ganz anderes Leben als vorher, wahnsinnig luxuriös wahrscheinlich so im Gegensatz, aber sie passt sich da ganz gut dran an. Und sie stirbt dann 1996 mit 83 Jahren in Nairobi. Und ihre Asche wird über dem Natronsee in Nordtansania verstreut. Da musst du dir unbedingt mal Bilder angucken, wie ein Natronsee aussieht. Das sind wahnsinnige Farben.
Ist das so blau, grün?
Rötlich, ja.
Rötlich, also
je nach See. Genau, ja. Okay. Also es gibt, ich glaube, dieser See heißt wirklich der Natronsee, aber es gibt einfach auch Natronseen, weil die halt diesen pH-Wert haben.
Und das hatte sie sich so gewünscht, nehme ich mal an, oder?
Ich nehme es auch an, das stand nicht dabei, aber ja. Ja, und also Richard schreibt Bücher, er setzt sich für Elefanten ein, also gegen Wilderei, er wird dann Politiker später. Ihre Enkelin Louise, ich weiß gar nicht von welchem Kind, wird auch Paläontologin. Und es gibt auch die Leakey Foundation auch heute noch, die ganz verschiedene Projekte fördert. Ja, und das ist so ihr Erbe.
Hat der Name ja einen gewissen Ruf einfach bis heute, ne? Also ich kannte den Namen auch, aber ganz ehrlich, glaube ich, wegen diesem Richard Leakey. Und ich wusste nicht, dass da so eine ganze Familie hinten dran steckt. Ja, ich muss mal das Buch lesen, was ich hier liegen habe. Der Ursprung des Menschen heißt es.
Danach und hat so eine schöne Widmung vorne drin.
Ja, das hat so eine schöne Widmung vorne drin, genau. Das hat nämlich mein Mann geschenkt gekriegt. 1993, und da steht drin: Nun kannst du vielleicht erfahren, von welcher Art der Zweibeinaffen du abstammen könntest.
Viele Grüße, deine Eltern.
Genau, liebe Grüße, deine Eltern.
Sehr schön.
Ja, gut, wenn die eigenen Eltern das sagen.
Sind sie die gleichen Zweibeinaffen?
Sind sie die gleichen Zweibeinaffen, richtig. Gut, ja, dann vielen Dank für diese Geschichte, Petra.
Ja, sehr gerne.
Und dann bis zum nächsten Mal. Wissen wir schon was? Auch wir verraten es nicht, weil wir wissen es nicht so genau.
Bleibt unser Geheimnis.
Genau, das bleibt bis zum nächsten Mal ein Geheimnis. Also, okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de, und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns, oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.